Gott ist der Retter aller Menschen. 1. Timotheus 4, Vers 10. In Christus Jesus, geliebte Geschwister, welch eine herrliche Botschaft! Gott ist der Retter aller Menschen. Denn er ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Denn Christus starb für alle. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn Gott verwirklicht seinen Ratschluss. Epheser 1, Vers 11, Römer 11, Vers 32. Das Wort der Wahrheit bezeugt uns dies im Einzelnen. Hören wir zuerst auf zwei Dreiklänge des Wortes Gottes im 1. Timotheusbrief und im Kolosserbrief. Erster Abschnitt, der Dreiklang des 1. Timotheusbriefes. 1.1, Gottes Wille. 1.1. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Betrachten wir zunächst die Tatsache, dass Gott unser Retter ist. Er rechnete es uns zur Gerechtigkeit an, dass wir an ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Kränkungen willen dahingegeben wurde und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Römer 4, 24, 25. Gott hebt uns gegenüber seine Liebe dadurch hervor, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Wie viel mehr folglich werden wir, die wir nun in seinem Blut gerechtfertigt sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Und da wir, als wir Feinde waren, mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt wurden, wie viel mehr werden wir, die wir nun versöhnt sind, in seinem Leben gerettet werden. So rühmen wir uns in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung erhielten. Römer 5, 8 bis 11. Die Gnadengabe Gottes ist äonisches Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, 23. Wir werden leben in den beiden kommenden Äonen, während die Ungläubigen noch tot sind. Der Lobpreis und die Verherrlichung sei unserem Gott, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das Schriftwort in 1. Timotheus 2, Vers 4 besagt, dass Gott unser Retter ist, aber alle Menschen retten will. Die Gläubigen werden hier allen Menschen gegenübergestellt. Das, was er uns zukommen ließ, will er allen zuteil werden lassen. Vom Satan geblendet, damit ihnen der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus nicht erstrahle, 2. Korinther 4, 4, können die Menschen nicht von selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott aber, der seinerzeit gebot, aus der Finsternis leuchte das Licht, der ist es, der es in den Herzen der Auserwählten aufleuchten lässt zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und zwar nur im Angesicht des Mittlers, im Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther 4, Vers 6. Gott will. kann er seinen Willen durchsetzen? Das steht völlig außer Frage, denn er bewirkt alles. Und zwar nach dem alles überwaltenden Ratschluss seines Willens. Epheser 1, Vers 11. Kann ein Mensch oder der Satan die Durchführung seines Willens verhindern? Nein. Die Schrift ist voll von Berichten der Widerspenstigkeit, aber Gott erreicht stets sein Ziel. So bezeugte zum Beispiel die Gemeinde in Jerusalem nach der Freilassung des Petrus und Johannes: Die Könige und Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus, um letztlich alles auszuführen, was Gottes Hand und Ratschluss vorherbestimmt hatten, dass es geschehe. Apostelgeschichte 4, 26 und 28. Und Stephanus schildert in seiner Verteidigungsrede die vielfache Widerspenstigkeit Israels gegen seine von Gott bestimmten Führer und Retter, zum Beispiel gegen Josef, den die Urväter nach Ägypten verkauften, und gegen Mose, den sie nicht als Fürsten, Erlöser und Richter anerkennen wollten. Gott aber erfüllte seine Verheißungen. Apostelgeschichte 7. Dass Gott trotz des Widerstandes zum Ziele kommt, erweist gerade seine Allmacht. Ohne Widerstand würde seine Allmacht nicht so deutlich. Der Apostel Paulus darf uns noch mehr zeigen. Gott schließt alle in Widerspenstigkeit ein. Ja, Gott selbst tut es, denn er allein ist Gott, das heißt, er ist alles Verfüger. Und zwar, damit er sich aller erbarme. Römer 11, Vers 32. Es ist nicht ungerecht, dass Gott sich während der Äonen nur derer erbarmt, deren er will, und die verhärtet, welche er will. Römer 9, Vers 18. Denn durch die Unterschiede will er alle lehren. Er will sie alle belehren, Römer 9, Vers 23. Und er bringt sie ja auch alle zum Ziel, zu sich hin. Denn zu ihm hin ist das All, Römer 11, Vers 36. 1, 2. Der zweite Punkt im Dreiklang des 1. Timotheusbriefes. 1, 2. Gottes Weg. In 1. Timotheus 2, in den Versen 5 und 6, lesen wir: Gott ist einer. Ebenso ist einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst für alle zum Ersatzlösegeld gibt. 1. Timotheus 2, 5 und 6. Es ist ein Gott für alle Menschen und ein Mittler zwischen Gott und den Söhnen Adams. Christus Jesus, der hier als Mensch bezeichnet wird. Als Mensch. Denn Christus ist nicht nur der Sohn Abrahams, der allen Gläubigen Segen verheißt, und nicht nur Sohn Davids, der das Königreich Israels herbeiführt, sondern Sohn Adams und als solcher Mittler für das gesamte menschliche Geschlecht. Der Umfang des Werkes Christi ist damit bezeichnet. Christus Jesus gab sich selbst für alle ohne Ausnahme. Denn wer etwa bedürfte seines Blutes nicht? Zum Ersatzlösegeld. Das heißt, anstatt eines Lösegeldes gab er sich. Er ist unvergleichlich mehr als jedes Lösegeld. Er gab sich dahin für alle. Sollte er auf diese Weise etwa einen Menschen nicht an sein Herz ziehen? Sagte er doch selbst, wenn ich von der Erde erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Johannes 12, Vers 32. Das ist der Weg Gottes, die Dahingabe seines Sohnes. Gott führt ja alles durch Christus durch, sodass der Herr Jesus mit Ausschließlichkeit sagen konnte, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. 1,3 Gottes Ergebnis. Durch Christus erreicht Gott sein Ziel. Er wird der Retter aller Menschen werden. Dies steht so fest, dass er sich bereits als ihren Retter bezeichnet. Was er deshalb kann, weil zwischen seinem Willen und seinem Tun keine Lücke klafft. So ist in 1. Timotheus 4, in den Versen 9 bis 11, zu lesen, glaubwürdig ist das Wort und jeden willkommenswert, denn dazu mühen wir uns und werden geschmäht, dass wir uns auf den lebendigen Gott verlassen, welcher der Retter aller Menschen ist, vor allem der Gläubigen. Dieses weise an und lehre. Dieser Anweisung unseres Herrn gehorchend, werde es mit Freude gesagt und gelehrt. Sein Wort ist glaubwürdig. Gott ist der Retter aller Menschen, vor allem der Gläubigen. Übrigens, die innere Logik dieses Satzes ist zwingend. Da er vor allem der Retter der Gläubigen ist, muss er auch der Retter einer anderen Gruppe von Menschen sein. Er ist, wie wir hörten, der Retter aller. Die Gläubigen sind gemäß 2. Thessalonicher 2, Vers 13 zeitlich vorgezogen. Wahrhaftig allein aus Gnade. Das ist der Dreiklang des 1. Timotheusbriefes im Zusammenhang mit unserem Thema. Gott will. Christus gab sich dahin für alle. Gott ist der Retter aller. Jetzt können wir übrigens der Anweisung von 1. Timotheus 2,1 für alle Menschen zu danken, mit ganzem Verständnis nachkommen, weil Gott nämlich alle rettet und mit allen zum Ziele kommt und alle vollendet. Deshalb können wir mit Verständnis bereits jetzt für alle Menschen danken. Zweiter Abschnitt, der Dreiklang des Kolosserbriefes. 2,1 Die Schöpfung in Christus. Christus, das Abbild des unsichtbaren Gottes, ist der Erstgeborene vor einer jeden Schöpfung. Kolosser 1,15 Denn in ihm ist das All erschaffen, das in den Himmeln und das auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften, Fürstlichkeiten oder Obrigkeiten. Kolosser 1,16 An dieser Schriftstelle sehen wir, wie sehr Christus mit seiner Schöpfung verbunden ist. Denn in ihm, besagt mehr als durch ihn. Was selbstverständlich auch der Fall ist, in 1. Korinther 8, Vers 6 heißt es durch ihn. Wir ersehen aus Kolosser 1, Vers 16, dass auch der Satan in ihm erschaffen ist. Nachzulesen in diesem Abschnitt, Kolosser 1, 15, folgende. Kolosser 1, 16, 17. Der ist also ein Geschöpf, abhängig von Gott. Satan ist ein Menschentöter von Anfang an und hat nie in der Wahrheit gestanden. Nie. Johannes 8, Vers 44. Die Ermordung des Sohnes Gottes war sein Plan von Anfang an. 2,2. Der gegenwärtige Bestand des Alls in Christus. Kolosser 1, 17 lautet: Er ist vor allem. Und das All besteht zusammen in ihm. Er, Christus, ist es, der also auch im gegenwärtigen bösen Äon die Welt im Innersten zusammenhält. Satan könnte keinen Schritt tun, wenn der, der das Leben ist, es ihm nicht ermöglichen würde. Nichts, obwohl derzeit durch die Sünde entfremdet, ist außerhalb des Christus. Alles ist ihm vom Vater übergeben. Matthäus 11, Vers 27. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Hebräer 1, Vers 3. Auch hieran ist seine Liebe zu seiner gesamten Schöpfung erkennbar. 2,3. Die Aussöhnung des Alls durch Christus. Die Konsequenz des bereits Dargelegten ist nach Kolosser 1, Verse 19 und 20: Die gesamte Vervollständigung Gottes hat ihr Wohlgefallen daran, in ihm, Christus, zu wohnen und durch ihn das All mit sich auszusöhnen, indem er durch das Blut seines Kreuzes Frieden macht. Durch ihn, sei es das auf der Erde oder das in den Himmeln. Kolosser 1, 19 und 20. Alles wird in Christus vervollständigt. Wir sind es bereits, Kolosser 2, Vers 10. Das All wird noch in ihm vervollständigt werden. Epheser 1, 23, Epheser 4, Vers 10. Vervollständigung, das ist die vollkommene Harmonie zwischen Gott und den Geschöpfen und diesen untereinander. Der Urheber und Erhalter ist auch der Vollender. Gott hat sein Wohlgefallen an der Vollendung. Etwas anderes würde ihm überhaupt nicht entsprechen. In der Vervollständigung werden alle in Christus wohnen, das heißt in ihm heimisch und glücklich sein. Christi Jesu Opfer wird den vollen Lohn bekommen, die Aussöhnung des Alls. Durch ihn wird Gott das All mit sich aussöhnen. Allaussöhnung, völliger Friede, völlige Gemeinschaft mit Gott in Christus. So überströmend ist die Gnade Gottes, die wiederum aus seiner Liebe quillt. Der Lobpreis und die Verherrlichung sei dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Dreiklang des Kolosserbriefes. Das All in Christus erschaffen, in ihm bestehend, durch ihn wird es ausgesöhnt. Ich komme zum dritten Abschnitt, Einwände. Drittens, Einwände. Nun mag jemand erwidern: Aber der Prophet Jesaja sagte doch, dass die Leichen der Übertreter des Gesetzes allen zum abstoßenden Anblick werden sollen und ihr Wurm nicht sterben und ihr Feuer nicht gelöscht werden soll. Jesaja 66, Vers 24. Hier ist die Gegenfrage zu stellen, auf welche Zeitspanne bezieht sich dieses Wort Gottes? Unser Herr verknüpfte das Jesaja-Zitat mit dem Zeitraum des Königreichs Israels, als er sagte, besser ist es für dich, verstümmelt in das Leben einzugehen, anstatt zwei Hände zu haben und in die Gehenna, in das unauslöschliche Feuer zu gehen. Markus 9, 43. Unauslöschlich ist das Feuer während des tausendjährigen Friedensreiches in der Gehenna, dem Tal Hinnom, unterhalb Jerusalems, wo der Abraum der Stadt verbrannt wurde. Überhaupt ist zu sagen, dass alle in der Schrift angekündigten Gerichte stattfinden werden. Die Gerichte Gottes werden aber auch ihren Zweck, alle werden sie ihren Zweck erfüllen, nämlich die Menschen für die Gnade zuzubereiten. Es ist in jedem Fall zu prüfen, wann das Gericht stattfindet, wann, und zu fragen, was kommt danach, insbesondere nach dem letzten Gericht, von dem Johannes schreibt, dem Gericht vor dem großen weißen Thron, Offenbarung 20, 11 bis 15. Diese Frage will ich zusammen mit der Erläuterung der Begriffe Äon und Äonisch beantworten. Denn es könnte jemand einwenden, in Johannes 3, Vers 16 steht geschrieben, so liebt Gott die Welt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gibt, damit jeder, der an ihn glaubt, ich zitiere im Folgenden nach Luther, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe. Konkordant übersetzt, also mit dem Grundtext übereinstimmend übersetzt, lautet diese Stelle, nicht umkomme, sondern äonisches Leben habe. Es ist festzustellen, durch Nachprüfung kann man sich Gewissheit verschaffen, dass das siebenfältig geläuterte Wort Gottes nicht von ewig und Ewigkeit oder gar Ewigkeiten spricht, sondern die Worte äonisch, Äon und Äonen gebraucht. Äon heißt Zeit. Ein Äon ist ein langer Zeitabschnitt, ein großer Zeitraum mit Anfang und Ende. Ein Äon ist etwas Zeitliches und somit Vergängliches. Durch Christus hat Gott auch die Äonen gemacht, dürfen wir aus Hebräer 1, Vers 2 wissen. Ich skizziere den Ablauf der Äonen kurz und beginne mit dem Geschehen vor den Äonen. Die Gnade, deren wir jetzt teilhaftig sind, ist uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben. Das steht wirklich in der Schrift, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9. Gottes Weisheit, nämlich Jesus Christus und dieser als gekreuzigt, ist uns von Gott schon vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt worden. Das steht auch wirklich in der Schrift, schwarz auf weiß, in 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 7. Der erste Äon reicht von der Urschöpfung 1. Mose 1,1, bis zum ersten Gericht, als die Erde ein Tohu Wabohu wurde. 1. Mose 1, Vers 2. Der zweite Äon beginnt mit der Wiederherstellung der Erde und ihrer Himmel in 6 Tagen. 1. Mose 1,3 bis 2,2. Und endete mit dem zweiten Gericht der großen Flut. 1. Mose 7 und 8. Diese beiden Äonen werden vom Begriff von den Äonen an umschlossen. Dieser Begriff wird in Epheser 3, Vers 9 und in Kolosser 1, 26 gebraucht. Der dritte Äon ist der derzeitige. In Galater 1, 4 als der gegenwärtige böse Äon bezeichnet. In 1. Timotheus 6, Vers 17 der jetzige Äon in Epheser 1, 21, 2. Korinther 4, 4 und vielen anderen Stellen dieser Äon genannt. Dieser Äon endet mit dem dritten Gericht, dem Tag des Zorns, der in der Offenbarung des Johannes ausführlich beschriebenen Apokalypse, das heißt der Enthüllung unseres Herrn, nicht für uns, uns ist unser Herr enthüllt, Apokalypse, das heißt Enthüllung unseres Herrn für sein Volk Israel. Mehrmals spricht die Schrift von einem zukünftigen oder kommenden Äon, zum Beispiel Matthäus 12, Vers 32, Epheser 1, 21. Jener kommende, jener vierte Äon umfasst das Königreich der Himmel. Die in der großen Drangsal dem Herrn treu gebliebenen Juden werden darin mit Christus 1000 Jahre lang auf dieser Erde als Könige herrschen. Offenbarung 20, Vers 4. Das gereinigte und geläuterte Volk Israel wird in jener Zeit alle Völker zu Jüngern machen. Matthäus 28, Vers 19. Der kommende Äon schließt mit dem vierten Gericht, dem vor dem großen weißen Thron. Darauf folgt der Untergang der jetzigen Himmel und der jetzigen Erde in Feuer und die Verheißung der Erschaffung der neuen Himmel und einer neuen Erde wird erfüllt, wie Petrus in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 7 und Vers 13 ausführt und auch Johannes schreibt, Offenbarung 21, Vers 1. Jener fünfte Äon ist der krönende Äon aller Äonen. In Epheser 3, 21 der Äon der Äonen genannt. Er ist der abschließende Äon. Hebräer 9, Vers 26 spricht von einem abschließenden Zeitraum der Äonen. Und der Apostel Paulus teilt uns mit, dass die Abschlüsse der Äonen zu uns gelangt sind, in dem Sinne, dass wir bereits jetzt Segnungen erlangt haben, die Israel erst im letzten Äon genießen wird. 1. Korinther 10, Vers 11. Die zwei letzten Äonen werden als die Äonen der Äonen beschrieben. Sind sie doch die herausragenden, segensreichen in der Reihe der Äonen. So verherrlicht zum Beispiel Paulus Gott mehrfach mit den Worten, ihm sei die Verherrlichung für die Äonen der Äonen. Zum Beispiel in Galater 1, Vers 5. In diesen beiden kommenden Äonen wird Gott, was uns betrifft, den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns, in Christus Jesus, inmitten der überhimmlischen Geschöpfe, zur Schau stellen. Epheser 2, Vers 7. Als in den geliebten Sohn Begnadete werden wir dort im überhimmlischen Bereich, in dem Bereich über dem Lufthimmel dieser Erde, ein herrliches Zeugnis seiner überströmenden Gnade sein. Wir werden Darsteller seiner Gnade sein und insofern mitwirken an dem Werk Christi, das All in allem zu vervollständigen. Epheser 1, Vers 23. Zurück zu der Frage, was nach dem Gericht vor dem großen weißen Thron geschehe. Die dort zum zweiten Tode Verurteilten sind während des letzten Äons tot. Frage, wann werden sie lebendig gemacht? Lebendigmachung besagt übrigens mehr als auferweckt werden, nämlich unsterblich werden, unauflösliches Leben erhalten. Die Antwort Gottes lautet, ebenso wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. 1. Korinther 15, Vers 22. Welch ein herrliches Evangelium! Jesus Christus, der das Leben ist, gibt allen unvergängliches Leben. Jeder aber wird in seiner besonderen Abteilung lebendig gemacht. Der Erstling, Christus. Darauf die Christus Angehörenden bei seiner Anwesenheit. Danach die übrigen bei der Vollendung, wenn er die Königsherrschaft seinem Gott und Vater übergeben, wenn er jede Oberherrschaft, jede Obrigkeit und Macht aufheben wird. Denn er muss als König herrschen, bis Gott alle seine Feinde unter seine Füße legen wird. Der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod. 1. Korinther 15, 23 bis 26. Derzeit hat nur Christus Unsterblichkeit. 1. Timotheus 6, Vers 16. Die in der zweiten Abteilung, die Christus Angehörenden, diese sind wir, die Gläubigen, die Glieder am Körper des Christus sind, die wir bei seiner Anwesenheit verwandelt und entrückt und sodann alle Zeit bei unserem geliebten Herrn sein werden. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, 1. Korinther 15, 51 bis 53. Das ist übrigens das nächste heilsgeschichtliche Ereignis überhaupt. Unsere Verwandlung und Entrückung ist das nächste heilsgeschichtliche Ereignis. Wie sehr dürfen wir uns darauf freuen und das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus lieb haben und von Herzen erwarten. 2. Timotheus 4, Vers 8. Danach, nach den zwei herrlichen Äonen, Paulus erwähnt die erste und die zweite Auferstehung Israels nicht, die erste Auferstehung zum Leben, die zweite Auferstehung zum Gericht. Bei der Vollendung wird der Herr seine Königsherrschaft, die er ausübte, seinem Gott und Vater wieder überstellen. Jesus Christus herrscht ja im kommenden Äon als König Israels über die ganze Erde, über alle Nationen. Und im letzten Äon, in der Frist der Vervollständigung, als Haupt des Alls, Epheser 1, Vers 10. Ja, das All wird in Christus aufgehauptet. Das heißt, jeder findet in Christus sein Haupt. Ist jener Äon zu Ende, dann gibt der Sohn dem Vater die Herrschaft zurück. Und der letzte Feind, der Tod, das ist der zweite Tod, wird abgetan und alle werden lebendig gemacht werden. Denn alles ordnete Gott seinem Sohn unter seine Füße. Wenn er dann sagt, alles hat sich untergeordnet, so ist es offenkundig, dass Gott ausgenommen ist, der ihm das All, ihm, der für uns litt, das All unterordnete. Wenn ihm, dem Vater, aber das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnete, damit Gott alles in allen sei. 1. Korinther 15, 27 und 28. Überwältigt von der Gnade, nach der Verurteilung zum zweiten Tod, unvergängliches Leben erhalten zu haben, werden sich auch diese Menschen freudig dem Herrn unterordnen und damit den Vater verherrlichen. Gott wird allen alles bedeuten. Er wird ihr Ein und Alles sein. Wie es durch die eine Kränkung Gottes durch Adam für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch den einen Rechtsspruch über die Sünde am Kreuz für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Sünder eingesetzt wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen dieselben vielen als Gerechte eingesetzt werden. Römer 5, Verse 18 und 19. Die Tat Adams wirkte sich auf alle aus. Sie wurden nicht gefragt, als sie als Sünder eingesetzt wurden. Der Gerechtigkeit Gottes entspricht es, alle wiederum, ohne ihr Zutun, durch Christus als Gerechte einzusetzen. Noch drei weitere Einwände seien kurz erörtert. Aber was ist denn mit der Hölle? Sowohl das Wort als auch die inhaltliche Vorstellung davon sind der Bibel fremd. Was irrtümlich mit Hölle übersetzt wurde, heißt entweder Gehenna, was bereits erläutert wurde, oder Tartarus, das ist der Aufenthaltsort für sündigende Boten, 2. Petrus 2,4, oder hebräisch Sheol und griechisch Hades, das heißt Ungewahrtes, frei übertragen mit Totenreich. Die Toten leben nicht und können somit objektiv nicht gewahrt werden, nicht wahrgenommen werden. Und zwar trifft das für gläubig wie ungläubig Verstorbene zu. Und was sind dann das äonische Feuer und die äonische Strafe, was die zur Linken des Herrn stehenden Nationen erleiden werden, aufgrund des Gerichtsurteils des Herrn nach seiner Ankunft zu Beginn des Königreichs Israels? In Matthäus 25, 31 bis 46 wird das Urteil anhand der Scheidung von Schafen und Ziegenböcken dargelegt. Zunächst ist zu sagen, dass die Strafe, von der hier die Rede ist, eine Strafe zur Besserung ist und um des Übeltäters willen verhängt wird, griechisch kolasis, streng zu unterscheiden von Timoria, der Strafe zur Ahndung und Genugtuung des Geschädigten. Feuer steht für Leiden und Drangsal. Die Schrift beschreibt die Drangsal Israels unter den Nationen durchweg als Feuer. 5. Mose 4, Vers 20, 5. Mose 32, 22, 23, Psalm 66, 12, Jesaja 43, Vers 2, Jeremia 4, Vers 4. Dementsprechend bedeutet das äonische Feuer für die Nationen im Tausendjahrreich, dass Israel mit strenger Gewalt über sie herrschen wird. Den Überwindern aus Israel wird Vollmacht gegeben, über die Nationen sie mit eiserner Keule zu regieren, wie man Töpfergefäße zertrümmert. Offenbarung 2, 26 und 27. Die Furcht davor ist schon hinreichendes Feuer, in dem die mit den Ziegenböcken verglichenen Nationen für den Äon sein werden. Und erst recht der Entzug des Regens. Nach Sacharja 14, Vers 17 wird kein Regen auf die Nation fallen, die nicht nach Jerusalem hinaufziehen sollte, um den König Jehwe der Heere anzubeten, den Herrn Jesus Christus. So sieht die äonische Züchtigung zur Besserung der Nationen aus. Und was ist mit dem Satan? Dieser ist ein Geschöpf Gottes, in Christus erschaffen, wie alles Sichtbare und Unsichtbare. Die Belegstelle Kolosser 1,16 war bei der Behandlung des Kolosserbrief-Dreiklangs bereits genannt worden. Johannes schrieb: Der Widerwerker sündigt von Anfang an. 1. Johannes 3, Vers 8. So wurde er erschaffen. Er wird während des vierten Äons im Abgrund gebunden sein. Offenbarung 20, Vers 2. Und am Ende des Tausendjahrreiches für kurze Zeit losgelassen werden. Während des letzten Äons wird er zusammen mit dem Menschen der Gesetzlosigkeit in der Offenbarung als wildes Tier dargestellt und dem falschen Propheten tags und nachts gequält werden. Offenbarung 20, Vers 10. Bis auch diese sich dem Herrn unterordnen werden. Die Allaussöhnung umfasst alle ehemals widerstrebenden Geschöpfe. Vierter Abschnitt und letzter Abschnitt. Der Triumph Christi Jesu. Diese Gesinnung sei auch in euch, die auch in Christus Jesus ist, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für ein Rauben erachtete, ebenso wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an, wurde den Menschen gleichgestaltet und in der Art und Weise wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Kreuzestod. Darum hat Gott ihn auch überaus hoch erhöht und ihn mit dem Namen begnadet, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der überhimmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge huldige. Huldige. Herr ist Jesus Christus. Und dies zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Philipper 2, 5 bis 11. Christus kam vom höchsten Platz im Weltall zur Rechten Gottes des Vaters und nimmt diesen Platz nach der vollbrachten Rettung, am Kreuz vollbrachten Rettung, wieder ein, noch höher erhöht als zuvor. Denn nun ist er zum Retter geworden, dem die Liebe aller entgegenströmt, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Alle werden sich dem Sohn unterordnen und in dem Sohn dem Vater. Und zwar von ganzem Herzen. Das Ziel der Äonen ist erreicht. Jedem Herzen wird Gott innewohnen. Danach sehnte sich seine Liebe. Gott alles in allem. Nichts anderes entspricht seiner Liebe. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Urteile und wie unausspürbar seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer wurde sein Ratgeber? Wer hat ihm zuerst etwas gegeben, damit es ihm vergolten werden wird? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All. Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen. Römer 11, 33-36. Amen.